Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning. Ich bin Gerd Moser und freue mich, dass du wieder dabei bist. Und bei mir heute Josef Peppi Ferstl, ehemaliger DSV-Ski-Alpin-Athlet, Eurosport-Co-Kommentator und DSV-Nachwuchstrainer. Herzlich willkommen, lieber Peppi. Grüß dich.
Servus, Gerhard. Grüß euch.
Du, große Ehre, große Freude, immer mit Menschen zu plaudern, wo ich persönlich schon vor dem Fernseher gesessen bin und mitgefiebert habe und dann mit so Menschen persönlich immer sprechen, bereichert mich sehr und auch die, die uns da dann gerade zulauschen, sei es jetzt mit Earpods oder auf der anderen Seite vom Lautsprecher. Ich weiß nicht, wie es denen geht, aber für mich ist immer große Freude und Ehre. Sag, bevor wir da jetzt reinstarten, wann und wie ist denn bei dir überhaupt dieser Funke von Skifahren bei dir initiiert worden?
Ja, wer mich kennt oder meine Geschichte kennt, mein Vater hat es schlussendlich vorgelebt in die 70er, 80er Jahre, der war in der Nationalmannschaft, war auch sehr erfolgreich, unter anderem auch Kitzbühel eben gewonnen. Und ja, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, wenn ich ehrlich bin. Als kleiner Bub, der hat mich überall mitgenommen. Wir sind zum Skifahren gegangen, daheim auf so einen kleinen Buckel. Und schlussendlich, ja, bin ich da reingenommen worden. Aber für mich war das nicht so, jetzt wäre ich Leistungssportler, sondern es war einfach eine Gaudi, eine Leidenschaft von mir. Und unheimlich viel Spaß habe ich damit verbunden. Und von dem her, ja, so bin ich mit 2, 3 Jahren das erste Mal auf Ski gestanden und dann ist der Weg eben nach oben, ist er ja offen, grundsätzlich.
Also bist du auf Ski gestanden, bevor du auf ein Kinderradl geguckt bist, oder?
Ja, sozusagen, ist echt ziemlich früh, weil wir waren 3 Brüder, und von dem her, der größere Bruder hat es vorgemacht und der Kleine möchte ja immer gleich alles nochmal und am besten noch schneller und früher und alles besser können, von dem her bin ich da ziemlich, ja, so eingenommen worden in das Ganze.
Jetzt hast du gesagt, na, so der Vater hat ja überall mitgenommen, ich meine, den kennt man ja. So, jetzt würde man natürlich von außen meinen, du hast eigentlich keine Entscheidungsfreiheit gehabt, ne?
Ja, schlussendlich, nein. Wenn man es genau nimmt, nein. aber wie gesagt, wo ich dann älter geworden bin, im Jugendbereich dann, klar, mein Dad hat nicht, also wie soll ich sagen, der hat mich zu nichts gezwungen. Klar hat er geschaut, dass das gleich passt und er hat einfach gemerkt, dass ich halt Talent habe. Aber grundsätzlich war das, ja, ist mir da dann, habe ich das erst später einfach kapiert, was der Vater eigentlich gewonnen hat und gemacht hat. Vor allem, wenn man dann die Gamsen daheim, Stehsäck, die goldenen, dann fragt man sich als Buner, was ist das? Und irgendwann kapiert man einfach, okay, das ist was ganz Großes, was der gewonnen hat. Und dann werden wir halt das eingenommen.
Die Sachen, glaube ich, die kommen erst immer retrospektiv und auch für einen persönlich oft nach der Karriere. Aber bevor wir da reinstarten, eine spannende Frage liegt mir auf der Zunge. Was wärst du geworden, wenn du nicht auf die Ski gegangen warst?
Ja, das ist sehr, sehr gute Frage. Wahrscheinlich, ja. Der Sport hat mich schon sehr geprägt. Was war ich geworden? Vielleicht hätte ich irgendwas, auf alle Fälle schreinermäßig, irgendwas Handwerkliches, denke ich, hätte ich gemacht. Maurer, Schreiner, in diese Richtung, weil total coole Berufe an der frischen Luft. Und sowas, denke ich, wäre es in die Richtung gegangen, weil ich doch sehr handwerklich eben unterwegs bin. Und ja, ich denke, in diese Richtung wäre es gegangen.
Ja, sehr, sehr cool. Sag, was ich auch immer spannend finde, jetzt warst du natürlich da geprägt, nimm uns mal mit so in diese jungen Jahre von dir persönlich, ne? Wenn man da so reinwächst in den Leistungssport, so die ersten Jahre, die ersten lokalen Rennen, sag ich jetzt einmal, die hast du wahrscheinlich schon vor dem Kindergarten absolviert gehabt. Oder ja. So, ne? Ja. nimm uns mal mit und vielleicht auch mit dem Blick, den du heute hast mit deiner Lebenserfahrung, was du aus der Zeit mitgenommen hast oder wie die dich auch prägt hat?
Also grundsätzlich muss ich mal sagen, wenn ich ganz vorne anfange, ich wollte eigentlich nie Rennen fahren. Also der Vater ist immer gedacht, statt jetzt fahr doch einmal ein Rennen, und ich wollte das nicht. Weil ich einfach, wie gesagt, eine Gaudi gehabt habe am Skifahren, eben den Spaß mit Freunden, und dann das erste Rennen bin ich gar nicht gestartet. Und da war dann, ich weiß nicht, da hat er sich schon aufgeregt, weil er dann gesagt hat, ja, jetzt fahren wir da extra her und du machst den Rennen fahren. Aber schlussendlich bin ich dann irgendwann eben ein Rennen gefahren und dann habe ich da gleich gewonnen. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Also einfach da der Beste zum sein, Gewinner, ja, das hat mir irgendwie gefallen. Und dann bin ich eben da so reingewachsen, weil ich einfach gemerkt habe, Gewinnen und Spaß, das kann man kombinieren. Und von dem her, ja, hat man dann immer mehr Förderung drauf gesetzt, mehr trainiert natürlich, aber immer mit dem Hintergrund, also ich habe meine Freiheit. Und von dem her, wie ich schon gesagt habe, das ist meine Leidenschaft gewesen. Ich bin ja nicht eingegangen als Bub, boah, ich möchte mal berühmt werden und Geld verdienen und wie auch immer, sondern einfach den Sport, frische Luft, das Genießen, in die Berge rauszufahren in der Früh, das war total schön. Natürlich kommt dann der Punkt, wenn wir 14 Jahren dann aufs Internat, Ski-Internat gegangen, weil einfach Schule und Sport sehr schwierig zum Kombinieren war in meiner Heimat, aber das war eine absolut coole und lässige Zeit, mit Gleichaltrigen das zu erleben. Natürlich muss man sich in dem Punkt schon klar sein, man geht von daheim weg. Die Eltern sind immer drum, mit 14 wegging aufs Sportinternat, war schon nicht einfach, aber grundsätzlich, ich habe immer mein Ziel gehabt, eben Skifahrer zu werden. In der Zeit mit 14 geht es dann schon so los, hey, ja, man hat ja seine Idole, was man im Fernsehen sieht, schaut dazu und boah, das ist schon cool und das ist cool und ja, so mag ich auch fahren. Und dann geht man eben in den Weg rein und dann geht's in den Jugendbereich, der wo dann sehr knackig ist natürlich, weil da geht's um, da kommst einfach in den Leistungsgedanken und Leistungssport, da wird einfach gefordert. Druck ist natürlich immer da dann. Und ja, da habe ich mich durchbissen und dann kommt man in die nächste Kategorie, eben Nationalmannschaft, Förderung vom DSV. Und da geht's halt einfach wirklich dann um Performance. Und da sind wir dann in dem Punkt, wo es so viele Faktoren gibt mit Disziplin, der Wille, Durchhalten, der Biss, genau diese Sachen kommen dann einfach dazu, ob man dann wirklich will oder nicht, sage ich mal.
Sag, was mir jetzt noch kommt, wie du dann besser geworden bist und du, so wie du sagst, in die Nachwuchsjahre oder in die Jugendjahre, in die Rennen, wie war das für dich dann mit der Rolle, mit, sag ich jetzt, mit dem super erfolgreichen Vater, mehr oder weniger, und du dein eigenes Ding noch machen und Spaß, und wie bist du da mit dem umgegangen? Weil ich denke mal, das ist eigentlich eine extrem zache, sage ich jetzt einmal, Situation, die Lockerheit zum Bewahren, und auf der anderen Seite willst du ja voll raushauen, auf gut Deutsch. Ne?
Ja, absolut. Ich meine, man ist ein Talent, man wird gefördert, aber das Talent reicht einfach nicht, und die Einstellung muss man einfach selber finden und die braucht man dazu. Natürlich, der Name Ferstl, der war sehr bekannt und verpflichtet er grundsätzlich oder hat verpflichtet, weil halt immer geschaut wird, was der Vater, was macht der Bub, und das war cool, dass der auch wieder da mal was gewinnt und vor allem mit Kitzbühel verbunden. Also war schon in einer gewissen Hinsicht hast einen Vorteil, weil es natürlich aus der nächste, ja, große Skifahrer gehandelt wird. Andererseits war es extrem zart, weil halt einfach der Druck sehr hoch war. Weil halt einfach jeder was erwartet hat von mir oder viele erwartet haben. Und war nicht einfach. Aber das muss ich ehrlich sagen, das war noch nicht im Nachwuchs so, sondern das ist dann wirklich schon Richtung Europacup, also zweite Riga, vor dem Weltcup kommen. Und speziell im Weltcup war es dann schon, da war der Druck sehr hoch. Und das war tatsächlich nicht einfach. Also auch Beispiele wie jetzt mal vor, wo ich dann schon weiter war in der Nationalmannschaft, ist das Telefon rund um die Uhr gegangen, wenn die Kitzbühel-Woche gegangen ist, und Journalisten haben angerufen, ja, wie ist er bereit und kann er da was reißen, der Bub, wo mein Vater auch gesagt hat, er ist jetzt auch nicht ganz, er ist jetzt auch ein bisschen deppert, hey, lass doch den Bub jetzt einmal, der muss doch seinen eigenen Weg machen, und das hat doch nichts mit dem Vater und Sohn, ist natürlich die Story wäre das, aber ich bin da schon teilweise dann da geguckt, wo ich mir auch gedacht habe, da ist der Druck einfach schon sehr groß.
Ja, und vor allem, du bist natürlich auch den gleichen Weg gegangen auf die Speed-Seiten und nicht auf die Technik-Seiten, ne?
Ja, genau. Aber das hat sich dann auch so ergeben. Das hat sich dann tatsächlich so im Nachwuchs ergeben, weil, ja, sagen wir mal so, das war früher, da hat es, ja, mit den Trainern hast du halt vorbereitet über Slalom, Riesenslalom, das ist ja ganz normal. Und dann so, ja, dann stellen wir die mal auf die Speedski, probierst das mal aus. Erste Abfahrt St. Moritz, draufgestellt, runtergefahren. Ja, leck, das ist ein richtiger Gaudi. Also, das ist schon cool damit, mit über ein 100er, 120er runterschießen. Und vielleicht, ja, das ein oder andere Speedgehen habe ich natürlich vererbt gekriegt. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und somit hat es mir da gleich mal ein gutes Ergebnis auch reingefahren, gleich mal ein bisschen auf die Speed-Seite gezogen. Wobei natürlich der Skifahrer und das Ganze, das geht schon über die Technik. Also man muss ja erstmal vorbereitet werden auf die hohen Geschwindigkeiten, auf diese Kräfte. Also das geht nicht so, jetzt sind wir Speedfahrer, sondern da gehört die Technik natürlich auch dazu und das braucht es ja unbedingt.
Wobei es ist halt ganz eine andere Technik, ne, als wie wenn du jetzt in Riesen nimmst oder in Slalom nimmst, wo du viel dynamischer unterwegs bist, wie Abfahrt Super-G, wo du halt wirklich zwar Technik, aber extrem viel statisch halt halten musst, kennen musst und halt einfach diese brachiale Kraft brauchst, oder?
Absolut. Wobei, ich muss sagen, wenn man jetzt die letzten Jahre verfolgt, oder wer es verfolgt hat, der Skisport, man meint ja immer, also in dem Jahr, wo es ist, war brutal, da geht's nicht und das ist Wahnsinn, was die leisten. Aber der entwickelt sich auch. Also kommen Themen auf vom Material und Athletik. Also ich bin auch überzeugt, früher waren es schon gut beieinander alle, aber es ist immer so, ja, die Leistungsspitze, die geht immer näher zusammen und jeder entwickelt sie und es ist krass. Also wer die Themen kennt, mittlerweile schaut man eher, dass man das ein bisschen eingrenzt, weil es wirklich, du bist der Mensch und der Mensch irgendwann, der hält irgendwann auch nicht mehr alles aus. Und da kommen schon Kräfte und Sachen auf einen zu, wo man sagen muss, okay, da muss man sich mal hinterfragen, wo das Ganze hingeht. Mhm. Und wenn man jetzt so schaut, den Abfahrer, wenn man jetzt Money und Odermatt hernehmen, Sarasar, das sind schon drahtige und durchtrainierte Athleten. Also das ist schon, die kommen vom Riesenslalom, das ist schon, das entwickelt sich. Also es ist jetzt, auch die Abfahrt wird immer technischer. Ich weiß das noch früher, Hermann Mayer Zeiten, wenn ihr zugeschaut habt, da ist halt viel um Hock gegangen und brachiale Kraft. Und mittlerweile brauchst du das Gefühl, diese Technik auf den langen Skien. Wenn man sich die Rennen eben mal genauer anschaut, die Kurssetzung, das ist alles angepasst. Das hat angepasst werden müssen, weil es einfach extrem wird. Ich weiß auch noch mein Erlebnis mit 149 km/h in Kitzbühel auf dem Zielsprung zuzufahren. Also ich sag's ehrlich, da war mehr Glück dabei, wie können. Ich habe das gerade so da standen und wer die Geschichten kennt, da sind Karrieren entschieden worden. Und da muss man wirklich vorbereitet sein. Aber das war einfach eine Extremsituation. Aber das hat ja jeder erkannt. Nur, es war mitten im Rennen und man hat nichts mehr ändern können. Und wir sind da die Gladiatoren, wo oben stehen, sage ich mal. Und ja, und du denkst dann nicht nach, was könnte passieren, sondern du denkst einfach, so, jetzt erst recht. Aber es waren Erlebnisse dabei in meiner Karriere oder was ich mitbekommen habe, die waren schon krass und das gehört auch dazu, hat auch super schöne Erlebnisse gegeben, aber dahinter fragt man sich dann manchmal einfach, okay, was machen wir da, was leisten wir da?
Ich wollte gerade sagen, was tun wir da, und du hast gerade angesprochen, Kitzbühel, ich meine, ich glaube, Kitzbühel ist das perfekte Beispiel dafür, wenn alles ohne Probleme läuft, wenn alles am Schnürchen läuft im Flow, denkst du, das schaut so easy going von außen, aber wehe, es läuft irgendwas nicht so, dann siehst du erst, welche brachialen Kräfte da am Werken sind und um was es wirklich geht. Sag, was glaube ich für die uns zuhören, da spannend sein kann, einfach diesen Einblick, jetzt kennt man natürlich Kitzbühel aus den Medien oder der eine oder andere ist dort auf die Tribünen gesessen etc. Oder bei diversesten Partys davor und danach dabei. Aber nimm uns mal in Kitzbühel, weil es einfach so das Synonym und auch für die mit die Gamsen vom Vater daheim ist, in Kitzbühel in die Woche mit davor und Rennen dann auch und so, einfach einmal mit so behind the scenes, sage ich jetzt einmal, aus Athletenseite und wie du es erlebst, und weil ich glaube, dann versteht man viele Sachen im Außen leichter, warum man sie zum Beispiel mehr abschotten muss und so weiter, weil so wie du sagst, dein Handy prasselt dann in 24/7 durch und so weiter. Wie ist es für dich als Athlet? Nimm mal da mit einfach.
Ja, also erstmal muss man sagen, jeder Athlet freut sich natürlich auf die Woche, Hahnenkamm-Woche, Kitzbühel-Woche sehr, weil das einfach für uns so eine wichtige Woche ist, weil einfach, ja, wir reden einfach von der gefährlichsten und schwersten Strecke der Welt. Und was will jeder? Jeder will sich beweisen und will zeigen, hey, ich bin der Beste und ich kann das am besten und der Schnellste. Und das ist schon, ja, das fährt einen durch den Körper und die Vorfreude ist sehr, sehr groß. Also wir sind da immer aus Team so gern hingefahren und haben da richtig Bock und Lust drauf gehabt. Und das braucht es auch. Also diese Einstellung, da du willst es unbedingt, die braucht es darunter, weil eben, wie gerade angesprochen hat, der Fokus in der Woche extrem hoch ist für uns Athleten. Also das Drumherum, ich sag's ehrlich, ich habe es jetzt letztes Jahr das erste Mal das Drumherum erlebt und nicht so auf das Rennen fokussiert, weil es nicht haben müssen. Also das ist brutal und schön und lustig und Promis und alles. Es ist Wahnsinn, wie groß das aufgezogen ist. Aber wir Athleten damals, wir haben da gar nicht so viel mitbekommen. Also du bist da in dem Fokus drin, in dem Sinn, du willst darunter gewinnen. Also das ist wirklich, das hat jeder drinnen. Ob das Startnummer 1 bis Startnummer 60 ist, natürlich mit einer bisschen anderen Zielsetzung, aber grundsätzlich will jeder mit so einer Gams heimgehen. Und das war einfach, ja, kostet extrem viel Kraft, mental vor allem, weil natürlich, das bleibt nicht aus, wir fahren ja immer schon Trainings in der Abfahrt, da passiert meistens auch schon was, teilweise hat es einen selber erwischt, dass er irgendwie stürzt und weitergefahren ist und im ersten Training, wenn der Helikopter fliegt, also das fordert extrem uns in extremen Situationen. Wobei, aber auch wieder, muss ich sagen, wir sind auch darauf vorbereitet. Es ist jetzt nicht so, wenn der Laie hingeht, der sagt, hey, seid ihr alle nicht ganz sauber. aber wir haben uns ja darauf vorbereitet und über Jahre und das viele Training und die Disziplinen und was wir alles reingesteckt haben in unserer Karriere. Von dem her darf man das nicht immer gleich überbewerten, was wir da machen. Weil, oder wenn ich immer höre, boah, die hauen sich da runter und das ist ja Wahnsinn, wie macht sie das? Ja, das ist sozusagen auch unser Job dann. Und wir sind eben da hundertprozentig vorbereitet. Und ja, es ist halt einfach das Mediale und das, die ganz große Anerkennung, muss ich ja ehrlich sagen, von außen, von den Menschen, von Kitzbühel einfach Begriff, weil man einfach sieht, wie schwierig das ist. Und von dem her ist es einfach für uns Athleten so cool, dahin zu fahren. Und wie gesagt, das macht auch Spaß, da runter zu fahren. Aber natürlich geht es eben darum, dann zu performen. Und das ist eben die Challenge, aber die, wo man sich auch wünscht als Leistungssportler, diese Herausforderung, das will man einfach. Und von dem her ist das eine Wahnsinnswoche für uns, aber natürlich auch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr groß.
Sag, wenn du das so sagst, jetzt gerade natürlich, du hast das, so wie du sagst, jetzt zum ersten Mal auch von der anderen Seite der Medaille erlebt. Und wenn du denkst, ich meine, da schauen ja total viele Menschen zu, von klein bis groß, von Konzernlenker bis Führungskraft, bis Mittelständler etc. Oder auch eine Frau mit zwei Kindern, die Teilzeit arbeitet, was in meinen Augen eine absolute High-Performance ist. Ne?
Ja, absolut.
Was kann man aus dem Mindset und aus dem Erfahrungen vielleicht, was du so erlebst, wenn du so denkst, welche Brücke kann man da schlagen, was kann man da vielleicht mitnehmen, weil ich finde immer den Transfer oft ganz spannend, ne? So vom Extremsport, vom Spitzensport in den Alltag rein, gerade in diesen Zeiten, die doch sehr veränderungsreich ist und sind und sehr krisengeprägt sind auch, ne? Sehr viel Unsicherheit drinnen. Ich glaube, das hat sehr viele Parallelen.
Ja, voll. Also im Leistungssport, das ist ja nichts anderes wie im das normale Leben oder das Leben im Unternehmen oder Arbeitgeber, Arbeitnehmer, wie auch immer. Für mich ist halt ganz wichtig einfach, wie soll ich sagen, von mir ist von vornherein, ich habe meinen Traum, meine Vision, ich habe Ziele in meinem Leben und die will ich erreichen oder das, ich brauche eine Aufgabe, diese zu erreichen. Und schlussendlich geht es für mich vor allem dann darum, eben um diese um diese Leidenschaft, um diesen Willen, um diese Stärke, eben das zu erreichen. Und das kann aber total verschiedene Gründe haben und total verschiedene Zielsetzungen. Der eine ist mit dem weniger zufrieden und der andere mit dem höheren. Und ich glaube einfach, dass man sich diese Ziele und Visionen einfach stecken soll und sich daran mit einem Faden daran hochhakt und das zu erreichen. Und das, glaube ich, das kann ich mitgeben, wenn man irgendwo, und wie du hast vorher angesprochen, eine Frau alleinerziehend mit zwei Kindern ist für mich Wahnsinn. Wahnsinn. Also was die leistet. Aber sie kann dann auch nicht sagen, das geht schon irgendwie, sondern sie braucht eben auch einen Plan und eine Aufgabe und dieses Durchhaltevermögen in gewissen Situationen, weil wir reden immer, alles ist schön und toll, aber es kommen auch die Sachen, wo es nicht so läuft und schwierig wird. Und genau da muss man einfach, Durchhaltevermögen und manchmal einfach diesen Willen und diesen Ehrgeiz einfach haben, das durchzustehen mit dem Ziel, irgendwann erreiche ich das, wo ich hin will. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Jetzt ist die spannende Frage nur dazu natürlich, was war zum Beispiel bei dir so diese Urkraft, die diese Willenskraft mehr oder weniger dann geschürt hat und dieses Durchhaltevermögen. Ne? Was war so deine intrinsische Motivation, die richtig marschieren hat lassen und die du ja brauchst, so wie du gerade gesagt hast, wenn es einmal nicht läuft und durch Krisen durch, die sagt, ja, na, da bleiben wir dran, weil so, und das, was war es bei dir?
Ganz ehrlich, ich habe schon ein Erlebnis gehabt bei mir, da gehen wir wieder ein bisschen zurück in den Bereich Europacup, Nachwuchs. Das wissen viele nicht. Ich bin ja dann ein Jahr, bin ich ja nicht mehr unterstützt worden vom DSV und von meinem Arbeitgeber, weil im Vorjahr die Leistung nicht hundertprozentig passt haben. Also bei mir ist bergab gegangen. Ich war auch nicht so fokussiert. Ich habe das ziemlich locker alles dann genommen und bin ich schon selber auch dran schuld gewesen. Ich habe einfach nicht mehr diese Ziel, diese Vision und einfach von mir selber die hundertprozentige Überzeugung einfach nicht an den Tag gelegt. Und dann bin ich aus dem System mal ausgeschieden und habe einfach dann mal gemerkt, okay, es hat mir einfach keiner mehr unterstützt, außer meine Eltern. Mein Papa, der hat dann gesagt, du musst weitermachen, du bist einfach gut genug, du weißt, was du willst, was du kannst. Aber ich war schon so am Boden, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, wenn keiner mehr an mich glaubt oder wenn mich keiner mehr will, dann lasse ich das. So war meine Einstellung in der Situation. Also die Niederlage war so brutal für mich. Und da hat mich mein Vater einfach erpackt und hat gesagt, hey, nee, du bist einfach gut genug, überleg dir das nochmal, schau, was du bis jetzt alles gemacht hast und denk an deine Träume, Ziele, wie auch immer. Und dann habe ich mir hingeguckt, eigentlich hat er recht. Warum soll mich jetzt irgendein großer Stein auf meinem Weg irgendwo beeinträchtigen, sondern da muss ich eine Lösung finden. Und diese Lösung war einfach, sie war steinig, ich bin über den, wenn man es bildlich spricht, drüber klettern müssen über den Riesenfels, weil wie gesagt, keine Unterstützung finanziell vom DSV, das war wirklich ein harter Schlag. Aber ich habe einfach daraus gelernt dann, mich selber um meinen Erfolg zu kümmern, sage ich mal. Ich habe dann gemerkt, okay, ich habe mich selber aufstellen müssen, selber finanzieren. Ich habe mein Sparkonto, muss ich so sagen, ich habe das leergeräumt und Investment geben und wieder an mich selber glaubt. Also wirklich, ich kann es nur rausgeben, glaubt an euch selber. Das hört sich zwar so kitschig an, aber es ist so wichtig. Und durch meinen Außen, durch meinen Vater, das muss nicht immer der Vater sein, aber vielleicht findet man eine Bezugsperson, wo man das auch mit dem, wo man drüber reden kann. Und so habe ich einfach gemerkt, okay, wow, ich bin ganz unten, keiner glaubt an mich, was ich erreichen kann, wer ich bin. Und somit habe ich mich wieder total in eine neue Lebenssituation begeben und mich dann eben ich wollte es jedem beweisen. Das war für mich ganz groß. Und dann habe ich einfach den Weg eingeschlagen, um mich eben selber aufzustellen, für mich zu trainieren. Es ist mein Erfolg. Es glaubt gar keiner an mich. Und so ist es dann eben, für mich dann weitergegangen, war hart, aber schlussendlich bin ich Investment gegangen. Und durch andere Personen, sage ich einmal, habe ich mich inspirieren lassen, habe mir natürlich dann selber auch mal Gedanken gemacht und auch, wie wir jetzt machen, mal andere Ansichten von Personen angehört und das hat mich sehr inspiriert Und von dem her habe ich grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das sein muss, aber schon das Gefühl, man braucht einfach mal so einen Tiefschlag, dass man wirklich wieder weiß, okay, was macht man, wo geht's hin, wo will ich überhaupt hin? Ist auch so das Beispiel, wo ich bin FC Bayern-Fan und ich habe das Finale daheim angeschaut, auf der Theresienwiese. Ich weiß das noch, wo Bayern dann verloren hat gegen Chelsea, wo wir uns alle gedacht haben, wir gewinnen das. Und dann sind wir heimgegangen, die Stadt war leer. Also die Stadt, die war eine Geisterstadt, keiner hat gefeiert. Und die Spieler, ich habe mich genauso reinfühlen können wie der Verein, wie sich die Spieler alle fühlen. Also es muss unglaublich gewesen sein. Und dann, was passiert? Das war so eine große Niederlage, wo ich mir dann selber dachte, boah, schaffen die das noch? Und dann war einfach, jeder hat sich Gedanken gemacht, die Spieler, denke ich, der Verein, Trainer. Und was passiert? Sie holen die nächsten Jahre dann das Triple. Sie gewinnen alle Titel, was man gewinnen kann auf internationaler Ebene. Und ich habe letztes Mal wieder Thomas Müller und Basti Schweinsteiger haben auch beim Podcast zugehört, die haben über das geredet. Und das ist halt so. Also du liegst am Boden und dann weißt du manchmal erstmal, okay, was sind die richtigen, was will ich einfach? Man wacht so ein bisschen auf und dann ist die Karriere, brauche ich euch nicht sagen, steil nach oben gegangen. Und das ist eben, ja, das war bei mir auch so. Man muss sich da dann selber auch mal in dem ganzen System wiederfinden. Und das, glaube ich, ist halt dann auch ganz wichtig, dass man zu sich ehrlich ist und was man auch will.
Das, was ich gerade jetzt im Kopf dabei hatte, hat es das so wie bei dir einfach einmal gebraucht, diese einfach brutale Erdung, um sich zu finden, sagen, was will ich wirklich, weil es natürlich bei dir halt auch mit der Familiengeschichte so aufgelegt war und das eigentlich für die Initialzündung war, mal so an deinen Kern ranzukommen und so, was willst du, Peppi, quasi wirklich und warum trittst du da an quasi, ne? Warum stehst du jeden Tag auf?
Genau, also bei mir war es definitiv der Zeitpunkt oder das Erlebnis. Ob das jetzt sein muss, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber viele, glaube ich, sind auch in diese Situation oder wenn eine schwierige Situation im Leben kommt, denken vielleicht alle, ja, das war's und ich mache was anderes und geben auf. Ich will jetzt nur die Message geben, glaubt's dran, macht's es weiter. Ich kann jetzt auch nicht für alle sagen, wenn irgendwas passiert, jeder schafft es. Aber ich glaube, man muss sich einfach selber nochmal, ja, sich Gedanken machen, was man will oder was man erreichen will und von dem her, ob es das muss vielleicht gar nicht zu der Situation kommen. Und wie gesagt, aber bei mir war das ist meine Geschichte. Ich hätte auch aufgeben können, das will ich damit sagen. Aber für mich war dann einfach so, ich habe mich selber neu gefunden und aufgestellt und einfach, ja, einfach an meine Träume, Ziele, Vision, was ich gehabt habe, wieder erinnert und bin einfach so ein bisschen auch aufgewacht, was man will. Hm.
Sag, was mich noch fasziniert, weil du gesagt hast, ja, an dem Zeitpunkt hast du dann auch gar keine Unterstützung gehabt etc. Und es gibt ja auch die Beispiele, die das selber finanzieren oder dann für irgendein Land irgendwo fahren, Niederlande, ne, oder nehmen wir welches Beispiel auch immer dann, ne, gibt es ja auch in welcher, auch wenn die Frage jetzt durchwegs kritisch ist, und du hast sicher vielleicht eine Idee dazu, weil ich es auch schon verstehe. In welcher Form sind so Vereinsstrukturen, nehmen jetzt den österreichischen Skiverband, den deutschen Skiverband, hilfreich und wo sind sie unter Umständen hinderlich vielleicht sogar für gewisse, weil es gibt ja welche, die dann aus dem ausbrechen, jetzt gar nicht im Skisport, sondern immer im Schwimmsport und so weiter. Mhm. Und erst dann, wie sie ihr eigenes Ding durchgezogen haben, sind sie richtig erfolgreich geworden. Kann man das verstehen, sage ich jetzt einmal von außen betrachtet?
Ja, es ist, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt Nachwuchstrainer bin, auch sehr schwierig. Ich meine, der Verband hat eine Riesenverantwortung über mehrere Sparten. Und ich muss ja sagen, nochmal zu dem, ich habe ja keine Leistung gebracht. Also es ist ja mir auch gelegen in dem Jahr. Natürlich kann man sich fragen, was macht man mit so welchen, wo man ein, zwei Jahre keine Leistung bringt? Findet man Lösung im System oder braucht es eben diesen Punkt mal, weil manche schwimmen in Anführungsstrichen auch im System drinnen und grundsätzlich geht es uns alle gut. Also ob das im ÖSV ist, DSV, das ist eben die große Frage, ob es eben diesen Wachrüttler mal braucht oder auch nicht. Aber es ist halt für den DSV oder ÖSV extrem schwierig, diese Struktur oder einzuhalten, weil irgendwas muss ja gewesen sein, du hast es gerade erwähnt, viele machen ja das, aber irgendwas muss ja da nicht passt haben in einer gewissen Hinsicht, vielleicht waren es die Trainer, was zu dem Athleten nicht passt haben, vielleicht war es die Einstellung vom Athleten, vielleicht war es das finanzielle Aspekt, dass der DSV, wenn ich den nehme, dann muss ich den auch noch nehmen, also das sind schon individuelle Ansichten, was in der Situation passiert. Bei mir war es ganz klar, ich bin in der Hinsicht einfach mit Trainern nicht klarkommen oder die haben mich einfach nicht unterstützt, nicht hinter mir gestanden. Und das ist eben, wie soll ich sagen, was heißt Schicksal? Ich kann mir den Trainer nicht aussuchen, ich bin ja der Athlet im System. Aber vielleicht kann man der Ansatz, man muss immer ein bisschen schauen, okay, wie tickt der oder was braucht der Athlet, vielleicht individueller den Athleten betrachten. Aber es ist auch grundsätzlich sehr schwierig, egal ob der Förster, Neureuther oder wie auch immer heißt. Das heißt ja nicht automatisch, dass der ganz nach oben geht oder dass der jetzt erfolgreich wird, weil er den Namen trägt. Und darum glaube ich, und es ist auch nicht einfach im System zu erkennen, wird das ja ganz groß oder nicht, weil manchmal kommt eben ein Entwicklungsschub, was man nicht gleich erkennt. Und von dem her, ja, es ist, glaube ich, extrem individuell und sehr, sehr schwierig im Leistungssport zu prophezeien, der wird einer, der wird keiner und der andere Trainer sagt, der ist super, der andere sagt nein. Also es sind einfach, glaube ich, diese Anführungsstriche Ansichten oder Eigenansichten, individuelle Ansichten von jedem, was sehr entscheidend ist für den einen oder anderen in seiner Karriere. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig und das darf man nicht so banal sehen immer. ÖSV, DSV, die sind hart oder die sind brutal. Nee, es gibt im Hintergrund so viele andere Sachen, aber das ist eben schwierig, genau wer gerade auf welcher Position sitzt und von dem her, boah, ein riesenkomplexes Thema, kann ich da nur sagen, im Leistungssport.
Ja, ich meine, ich bin ja da auch ein bisschen involviert, kenn hinter den Kulissen einiges. Bevor man da so in die Jetztzeit von dir gehen, sag, was wäre, wenn du so retrospektiv anschaust, so aus deiner Karriere, was war für dich persönlich so der emotionalste Moment, wo du gesagt hast, ich rede jetzt gar nicht oft auf der Erfolgsseite, sondern der die persönlich am meisten berührt hat, wo du gesagt hast, so, hey, das war so echt cool und für das hat sich auch gelohnt anzutreten und halt in Schweiß und Blut quasi da auf sich zu nehmen.
Ja, es hat schon was mit dem Erfolg zu tun. Klar, ich habe zwei Weltcup-Sieger gehabt, einen in Kitzbühel auch im Super-G und es ist schwierig zu beschreiben, was größer war, weil schlussendlich, also der größte Erfolg war mein Kitzbühel-Sieg natürlich, wo mein Vater mir die Gams übergeben hat, 40 Jahre später. Das war schon brutal, weil einfach genau diesen Traum, diese Vision, was ich gehabt habe, immer, ich wollte auch das gewinnen, weil egal, ob das Abfahrt, Super-G oder Slalom war, ich wollte einfach in Kitzbühel gewinnen. Ich habe nicht gewusst, wo es hingeht. Das war so mein Traum dann immer. Und das war schon sehr groß, weil einfach, ja, weil wir uns angeschaut haben, er hat mir die Gams übergeben und hat mir dann eben gratuliert und hat gesagt, jetzt hast du es geschafft, Bur. Das ist schon so sehr, sehr groß, weil, ja, das...
Gänsehaut, ne?
Ja, da kann man wieder wirklich, das war der mein großer Moment und vor allem, was dann eben mir durch den Kopf gegangen ist, so, jetzt habe ich es jedem gezeigt oder jetzt habe ich auch gezeigt, dass ich was kann und das Schlimme ist ja dann, danach gratulierte ja jeder, aber ich weiß dann schon immer, man erinnert sich an gewisse Situationen zurück und da denkt man sich, jetzt habe ich es den Personen gezeigt, die nicht an mich geglaubt haben und diese Genugtuung, die war dann auch noch zum Schluss das i-Tüpfelchen ganz groß, weil man halt einfach das geschafft hat, was man sich immer gewünscht, erträumt, hat, genau.
Ja, cool, ich meine, das ist natürlich absoluter Gänsehautmoment bei dir, dass dir das aufgegangen ist, ist einfach, glaube ich, unfassbar, ne?
Ja, absolut, es war vor allem der Vater, der war dann normalerweise für die Zuschauer, Zuhörer, die Gams wird dann normal übergeben vom Präsidenten oder von Ehrenmitglieder und die haben dann tatsächlich gesagt, die haben meinen Dad dann geholt von der Tribüne und haben dann gesagt, Max, nicht du deinen Sohn die Gams übergeben, weil die einfach auch wissen, was das heißt und was da was das bedeutet. Und das war dann schon cool. Ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe dann gesehen, dass er eben kommt und mir die übergibt. Und ja, war schon sehr, sehr cool.
Ja, ich meine, das ist halt eine Geschichte für die Geschichtsbücher, ne, sozusagen, weil das passiert nicht allein und dass dir das gelingt. Und das, was du von Anfang an eigentlich als Antrieb gehabt hast, ist ja grandios. Ne? Von dem her. Sag, wenn man so jetzt also auf die Karriere nach der Karriere dann blickt, ne? Ich meine, du sitzt im Eurosport als Co-Kommentator, du bist der Trainer, jetzt im Nachwuchs, jetzt sind wir nämlich genau bei der Brücke. Und jetzt hast du gesagt, man hat vielleicht nicht die Trainer, die man gern hätte, oder aber jetzt bist du genau auf der anderen Seite von der Medaille. Wie ist das für dich?
Anders.
Naja, war schlimm, wenn es jetzt gleich war, ne?
Na, ich muss ehrlich sagen, also der Skisport, das ist einfach meine Leidenschaft. Und meine Erfahrung, mein Wissen, alles zu teilen und das vor allem jetzt im Nachwuchs, macht mir einfach auch sehr, sehr viel Spaß. Für mich als Trainer, das heißt jetzt nicht, dass ich ein super toller Trainer werde, muss ich auch mal vorweg schicken. Aber ich habe halt eine Erfahrung und das ganze System oder alles durcherlebt, was, glaube ich, mir keiner nehmen kann. Also das Wissen, was ich, das Tool, was ich da habe, ist sehr, sehr groß. Aber jetzt kommt eben das Persönliche. Ich muss es auch anwenden können. Also das ist gar nicht so einfach, das Transportieren, was auch sehr wichtig ist, eben dieses, ja, ich weiß ja, was ich machen muss und wie ich es machen muss, aber das dann weiterzugeben, in die richtigen Situationen anzuwenden, das zu erklären, das ist gar nicht so.
Ein guter Leistungssportler ist nicht gleich ein guter Trainer, sag
genau,
ich mal. Ne?
Genau, ja, ist er so. Also
mit voller Wertschätzung für beide Seiten. Ne?
Absolut, also. Absolut. Und ich habe jetzt auch Ausbildungen gemacht und Trainerscheine und brutal viel noch gelernt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, sich nicht stehen zu bleiben und immer weiterzuentwickeln, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es dreht sich ja alles weiter. Und das war für mich schon so, dass ich sage, ich habe da richtig Bock drauf und Lust drauf. Und jetzt habe ich ein Jahr hinter mir, jetzt bin ich das zweite Jahr. Und jetzt baut man auch seine Erfahrung aus auf der Trainerseite. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diese Selbsterfahrung auch zu machen und darum, ja, ihren brutalen Spaß dabei und eben das weiter zu transportieren ist wirklich sehr, 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 sehr lässig auch.
Was war so aus dem ersten Jahr, was war so die coolste Erfahrung, was du mitgenommen hast, da einerseits hinter Mikro beim Eurosport und auf der Trainerseite, was waren so, wo du sagst, das hat dich am meisten überrascht oder am meisten bereichert, sage ich jetzt einmal, hat es da was gegeben?
Ja, in erster Linie war ich mehr aufgeregt wie überall anders. Egal, wo ich rumgestanden bin, bei jeder Abfahrt oder egal was, war ich nicht so aufgeregt wie bei der neuen Situation vom Mikro. Und auch als Trainer ist man dann auch irgendwie, boah, okay, irgendwie, da ist man schon alles richtig nervös geworden. Das kennt man gar nicht so. Aber es war einfach, ich muss auch ehrlich sagen, total interessant. Weiß eben, ich habe abgeschlossen mit meiner aktiven Karriere, was sehr wichtig war für mich und bin da sehr fein rausgegangen, weil einfach ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr und ich schaffe das nicht mehr und mag das nicht mehr vor allem. Ich habe da einfach auf mein Herz, auf mein Inneres gehört und dann habe ich eben, wie vorher schon gesagt, eben ich brauche eine neue Lebensaufgabe, eine neue Herausforderung brauche ich und das war dann schon cool. Ja, man kennt es durch die Interviews, aber es ist dann schon so hinter dem Mikro, man muss sich auch irgendwo vorbereiten. Aber trotzdem, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, sich selber treu zu bleiben und sich nicht zu verstellen, genauso wie es wir jetzt machen, reden und uns unterhalten und einfach auszutauschen. Und ein ganz großes Thema auch überall ist die Kommunikation. Und von dem her, ich bin ja auch einer, wo extrem viel zuhört. Also klar, das Auge sieht viel, aber ich höre die Menschen sehr gern zu und das ist als Trainer so, das ist als Eurosport-Experte oder Co-Kommentator so, man tauscht sich aus, man redet und auch das, wenn man mit anderen Leuten wieder redet, die uns gehört haben, ist wirklich, das ist schon sehr cool. Also man unterschätzt das, glaube ich, oder ich habe es unterschätzt, wie wie brutal das ist, wie die Leute auch gern zuhören. Und man muss nicht immer alles sehen. Und das geht schon fast mehr unter die Haut, wie wenn man gewisse Sachen nur sieht. Weil wenn man überlegt, oder könnt ihr selber ausprobieren, einfach den Ton auszuschalten und dann nur zuzuschauen, da fehlt was. Und das andere geht mehr, ja, in den Kopf, sage ich mal. Und das habe ich schon jetzt aus dem Jahr gelernt, genauso wie eben als Nachwuchstrainer, viel kommunizieren und reden, die Athleten verstehen. Und das habe ich eben aus meiner aktiven Karriere mitgenommen, weil ich war einer, wo eben viel Austausch stattfinden müssen zwischen Trainer, Serviceman, egal eben, weil es einfach, glaube ich, in der heutigen Zeit, wie soll ich sagen, gibt es verschiedene Denkweisen oder neue Generationen. Und ich glaube, wir müssen einfach uns connecten und eben austauschen, sehr viel sogar.
Ja, auf jeden Fall. Du hast das nur zuerst gerade gesagt, so dein Karriereende nochmal ganz kurz zurück. War das bei dir, weil du gesagt hast, du hast ganz tief in die eine gekocht, oder da ist das was reift, sage ich jetzt einmal, so ein Prozess, oder ist es was, wo du gewusst hast, so in von einer Sekunde auf die andere war der Ofen aus, auf gut Deutsch?
hat schon gereift. Also es war dann schon so, dass die letzten, bevor ich aufgehört, die letzten zwei Jahre, habe ich einfach nicht mehr die Top-Ergebnisse gefahren. Ich bin schon ein paar Top-10-Ergebnisse gefahren, Top-15, und habe wirklich geschaut, da ganz vorne mitzufighten. Aber es ist einfach nicht mehr so leicht von der Hand geben, wobei ich da auch sagen muss, ich habe gewisse Entscheidungen getroffen, oder in meiner Karriere im Nachhinein habe ich auch nicht alles richtig gemacht, und ich hätte besser sein können, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich gewisse Entscheidungen anders getroffen hätte, glaube ich, wäre das anders gelaufen. Aber es hat eben die Situation gegeben, ich habe Entscheidungen treffen müssen, und bin ich der Meinung, dass nicht alle richtig waren. Aber es ist egal, das ist gehört zu meiner Karriere, ich habe das auch akzeptiert. Im Nachhinein überlegt man nochmal kurz, aber ja, es ist vorbei. Und von dem her, genau, ist man halt einfach... Ist es so, und ich habe dann einfach im letzten Jahr vor allem dann gemerkt, ich weiß noch, ich habe mich super vorbereitet, gute Vorbereitung gehabt mit ein paar Verletzungen, da wo ich mir ein bisschen zurückkämpfen habe müssen, aber grundsätzlich total motiviert in die Saison gegangen, und dann sind die ersten Rennen gekommen, dann war so, ja, die Ergebnisse so Top 30, ist ganz okay. Und dann bin ich eben in Gröden gefahren, und da muss ich sagen, ich bin brutal gut. Also ich habe einen super Lauf erwischt. Ich war bis zur letzten Zwischenzeit noch zweiter Podiumskurs, und dann bin ich leider nur, ich glaube, siebter geworden oder 15. sogar, weil ich einfach unten nochmal Zeit verloren habe. Und da habe ich aber zu mir dann gesagt, boah, also ich bin einfach, ich wüsste halt nicht, ich kann es nicht besser. Also ich hab in mich hineingehört, ich wüsste nicht, wie ich es besser machen kann. Das Material, ich habe meinen besten Ski genommen, alles. Und da habe ich dann gemerkt, boah, mit einer super Fahrt nur 15. werden, vielleicht ist es nur eine Aufnahme gewesen. Aber ja, einfach, da war so ein kurzer, hey, schon brutal, mit meiner besten Performance nur 15. Die anderen haben einfach, sind besser geworden oder haben aufgeholt oder haben mich überholt. Ja gut, ist so, dann bin ich weitergefahren, und dann sind die Rennen gekommen, Bormio-Wengen, wo ich richtig eine drüber gekriegt habe, also sehr schlecht gefahren, und einfach, ja, die anderen waren so viel besser, und dann haben wir auch gedacht, ja gut, mache ich weiter, jetzt kommt Kitzbühel, da, das liebe ich, schon gewonnen, da habe ich richtig wieder Lust drauf, und da bin ich dann oben gestanden, und dann ist es tatsächlich passiert, wo ich gemerkt habe, boah, leck, ich habe das, da war immer ein Feuer da am Start, und ich wollte da gewinnen und ich unbedingt da runter. Und da bin ich dann eben oben gestanden und habe mir gedacht, boah, heute wäre es gut, wenn ich verletzungsfrei runterkomme und vielleicht, wenn ich Top 15 war, das wäre cool. Also ich habe, mein Mindset hat sich gedreht, wo ich gesagt habe, nee, ich bin doch normal der Siegertyp und ich will unbedingt da runter und gewinnen. Und das war eben so der Punkt, was du angesprochen hast, das Erlebnis, das Feuer, der Ofen war aus, ich wollte nicht mehr hundertprozentig da runterfahren. Ich bin, glaube ich, dann trotzdem 20. geworden, wo jeder, oder 30. Wo jeder sagt, ja, du bist 30. geworden, geht doch. Aber ich habe mich hingesessen, ich bin dann eben nächsten Tag heimgefahren, im Auto schon überlegt und heimkommen, Kaffee runterlassen, und habe einfach mir eingestehen müssen, klar, ich habe viele dann haben gesagt, ja, mach doch die Saison zu Ende und das ist doch nichts verloren. Aber ich gesagt, nee, es ist aus. Ich merke einfach, dass ich da nicht mehr die Lust drauf habe und einfach nicht mehr das hundertprozentige Überzeugung von mir selber habe, mich da runterzustürzen. Und das habe ich ja geliebt. Also das war ja genau dieser Adrenalinkick und immer wieder das Gleiche. Das war mein Leben und da war man süchtig danach. Das war Hammer. Das wollte man. Und das war einfach dann mit sagen wir mal 34, da war ich dann 35, total weg, das Gefühl. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, bevor das was passiert oder bevor das mich noch wehtue, ich muss es lassen. Und das ist total schwer gewesen, das auszusprechen, weil irgendwo sagt mir dann selber, ja, leck, der knallharte Abfahrer, so quasi wird jetzt zum, ich sag mal, Weichei, jetzt hört er auf, jetzt schafft er es nicht mehr. Aber für mich war das absolut meine eigene Entscheidung. Ich habe einfach gemerkt, das ist vorbei.
Du hast das jetzt gerade selber gesagt, ich hatte schon auf die Lippen. Das ist einfach, glaube ich, die Champions League-Entscheidung, weil es war dann saugefährlich geworden unter Umständen, auf gut Deutsch gesagt, ne? Weil wenn der Fokus nicht da ist und irgendwas passiert, das geht unter Umständen böse auch noch aus. Und da ist geschickter, das zum sagen und die Entscheidung zu treffen, ist viel wichtiger. Also da kann ich noch meinen Hut ziehen. Sag, ja. Wenn du so zusammen so, mir ist nur so zum Ende hin, was wären so die Top 3 Learnings aus deiner Zeit, aus deiner Karriere, was kann man vielleicht so mitnehmen, was hast du für die persönlich mitgenommen?
Ja, auf alle Fälle das Durchhaltevermögen, also wirklich an deine Visionen, Ziele, wie ich schon mal angesprochen habe, einfach zu glauben, mit die Unterpunkte natürlich, diese Disziplin, dieser Wille, diese Stärke für sich selber zu zeigen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gewesen. Was sehr wichtig ist, auch grundsätzlich, wir waren ja, klar waren wir Einzelsportler und sind erfolgreich gewesen, aber dieses Team, dieser Team-Spirit, das Miteinander zum Erfolg, nicht nur alleine, sondern gemeinsam zum Erfolg, genau. Und diese Wertschätzung gegenüber meinen Trainern, weil da waren einfach, das waren die besten Trainer zu der Zeit für mich, die haben perfekt passt. Und dieser Respekt gegenüber, auf Augenhöhe zu arbeiten, zu reden, dieser Austausch, diese Kommunikation, oh, die nehme ich einfach so mit, weil es mich so geprägt hat. Man muss einfach miteinander reden und auch aufeinander zugehen und eingehen. Ja, dieser einfache Respekt füreinander, ganz, ganz wichtig. Und einfach, glaube ich, auch was noch für meine Zukunft wichtig ist, diese Balance zu finden. Also einfach diesen Freiraum auch zu bekommen von den Trainern, andererseits doch diese Motivation, diesen Einsatz, Vollgas von allen. Also glaube ich, das ist ganz wichtig, dieses eben Vertrauen zueinander. Und ja, das nehme ich einfach mit, dass das sehr, sehr wichtig ist. Das war für mich wichtig und wird auch in der Zukunft wichtig sein, egal was ich mache, ob das dann einmal in einem Unternehmen ist oder ganz anders. Ich mache meine Karriere im Skisport weiter als Trainer oder wie auch immer. Ja, ich glaube, das sind so die drei Punkte, was ich für mich definitiv mitnehme.
Ja, sau cool. Du hast das jetzt gerade so angesprochen, die Zukunft noch. Ganz kurz noch, was möchtest du noch wirklich bewegen? Was wäre was, wo du sagst, da kannst du nochmal so ein richtiges Feuer entzünden? Ist es die Trainerkarriere? Was möchtest du noch wirklich bewegen in deinem Leben? Wo du sagst, hey, das wäre noch was, das machen wir.
Ja, es ist jetzt bei mir tatsächlich so, dass ich auch schon jetzt das Ziel habe, in meiner Karriere als Trainer natürlich fortzusetzen. Natürlich kommen Lebenssituationen dazu, was ich jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm habe, aber grundsätzlich dieses, ja, wieder was zu erreichen, aber nicht für mich selber, sondern für andere, die zu unterstützen, das eben, dieses Wissen, diese Erfahrung weiterzugeben. Das ist so, in was für eine Ebene, ob das Trainer ist oder auch mal in einem Unternehmen, egal wo, aber das ist so meine Vision, eben was weiterzubringen, wieder was fortzusetzen und ja, das einfach zu unterstützen. Aus Trainersicht natürlich sieht man, ist es für mich so, ich sage es auch zum Nachwuchs, für mich ist das Schönste, wenn man euch irgendwann im Fernseher sieht und ihr feiert Erfolge, Und dann kann ich einfach sagen, okay, die waren bei mir, ich habe denen das Mindset, die Grundlage mitgegeben. Und das ist so für mich dann jetzt die große Erfüllung, eben das zu teilen und weiterzugeben. Und das wäre aus Trainersicht, Trainerkarriere ganz, ganz groß, eben das fortzuführen und ja, einfach die Freude anderer zu sehen.
Ich glaube, das ist ein richtig cooles Schlusswort. Und ja, Beppe, ich sage verdammt herzlichen Danke für deine Zeit, für dieses coole Gespräch, die Einblicke in deine Karriere und dein Tun und die Gänsehautmomente, die du uns vor den Fernsehern beschert hast. Chapeau und ja, denke, wir sehen uns sicher wieder. Und ja, danke, dass du da warst und danke für deine Zeit nochmal.
Ja, vielen, vielen Dank, Gerhard. Und habidere, Servus an alle Zuhörer.
In dem Sinne, macht's gut. Das war die PLC-Podcast-Folge Leaders Learning mit Josef Beppe Ferstl. Ich bin Gerhard Moser und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut. Ciao, ciao.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.